Kennst du das? Du wachst morgens auf, am besten noch an einem Montagmorgen, du bist richtig müde, der Wecker klingelt und sagt, du musst jetzt aufstehen. Und du denkst ja so, warum überhaupt? Ich habe gerade gar keine Lust aufzustehen, ich habe gar kein Ziel, worum geht's hier überhaupt, was mache ich hier überhaupt, warum jetzt aufstehen? Macht es überhaupt einen Unterschied, wenn ich jetzt aufstehe? Oder machen wir es dann einfach aus Routine, stehen wir dann auf und das Hamsterrad dreht sich weiter und den nächsten Morgen wieder genauso. Ich hatte am Donnerstagmorgen, da bin ich aufgewacht, da war ich auch müde und da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, ich arbeite, ich bin der Gemeinde, ich mache all die Sachen, aber wofür überhaupt? Was ist der Grund? Was ist die große Perspektive, die ich dabei habe? Und genau darum soll es heute gehen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, Christoph hat mich eben vorgestellt, ich bin Simon, ich war vor ein paar Jahre lang in dieser Gemeinde hier. Ich wurde 2019 hier getauft und bin aus verschiedenen Gründen, habe ich Anfang 2022 dann die Gemeinde gewechselt. Aber umso schöner ist es, wieder hier zu stehen, deswegen vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe damals schon zweimal gepredigt und dann gab es so einen Break, dass ich aufgehört habe mit dem Predigen. Und vor ein paar Monaten hat Gott es mir aber wieder aufs Herz gelegt, wieder zu predigen. Und als vor ein paar Wochen feststand, dass ich hier predigen werde, habe ich mir gedacht, ich darf das Thema frei wählen, worüber predige ich? Das Buch ist ganz schön dick. Worüber predige ich? Und das hat mich ein bisschen überfordert, ganz ehrlich. Es gab so viele Stellen zu der Zeit, die mir auf dem Herzen lagen, über die ich gerne gepredigt hätte. Aber dann bin ich relativ zufällig auf eine Stelle gestoßen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, jedenfalls nicht als Predigtthema. Offenbarung 22, das allerletzte Kapitel in der Bibel, im allerletzten Buch der Bibel. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Buch für uns als Gemeinde, aber auch für dich, wenn du noch nicht an Jesus glaubst. Und bevor ich einsteige, möchte ich noch kurz beten. Also ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für die Gemeinde, dass wir zusammenkommen, um zu hören, was du der Gemeinde zu sagen hast. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass alles, was meine Gedanken sind, dass du es wegnimmst und dass du deinen Geist sprichst, was du zu dieser Gemeinde hier sprechen willst, dass du durch denselben Geist den Herzen der Leute das verstehen lässt, was sie hören sollen, dass du es wirklich bist, der durch dein Wort zu deiner Gemeinde spricht und dass du es bist, der uns ermutigt und uns ermahnt, jeweils, wo es dran ist, Herr. Ich bitte dich, dass du das segnest. Amen. Und bevor wir in den Text einsteigen, wir behandeln das letzte Kapitel eines Buches, ist es wichtig, dass wir verstehen, was überhaupt der Kontext ist. Das Buch heißt die Offenbarung, vielleicht länger die Offenbarung des Johannes. Das heißt, Johannes schreibt das Buch und er befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Insel Patmos und erhält dann von Gott eine Offenbarung. Er ist im Exil auf dieser Insel, also relativ einsam. Und er erhält eine Offenbarung von Gott. Und in dieser Offenbarung geht es vor allem um die Endzeit, um diese Zeit, die Zeit hier auf der Erde beenden wird. Also den allerletzten Abschnitt dieser Zeit hier auf der Erde, bevor das hier alles vergeht und eine neue Zeit beginnen wird. Darüber spricht er. Er spricht über diese Zeit, aber dann auch über den Zeitpunkt, wo dann diese Welt vorbei sein wird, über das Gericht Gottes, über diese Welt und über jeden Menschen. Und dann gibt er uns noch eine Perspektive in das neue himmlische Reich. Und die Offenbarung beschreibt eigentlich, so hart sie manchmal klingen mag, eigentlich den Sieg Gottes über das Böse. Also es ist eigentlich eine gute Botschaft für uns, wenn wir an Jesus glauben. Und das letzte Kapitel, in dem wir uns jetzt befinden, das unterstreicht nochmal so die Botschaft des ganzen Buches davor. Es gibt nicht wirklich was Neues in diesem Buch, nicht wirklich neue Geschehnisse, worauf wir jetzt achten müssten, sondern es ist nochmal ein endgültiges Unterstreichen dessen, was vorher gesagt wurde, der Autorität des Buches und vor allen Dingen auch der Wichtigkeit für uns. Und weil das so wichtig ist, möchte ich Vers für Vers durch den Text mit euch durchgehen. Und weil da so viel drinsteckt, habe ich mich nicht aufs ganze Kapitel beschränkt, sondern möchte ab Vers 12 anfangen, also Offenbarung 22 ab Vers 12. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf, sonst lest auf dem Handy gerne mit. Ich habe keine Folien dabei, aber ihr werdet da immer nachlesen können, wo wir gerade sind, das nochmal vor Augen haben. Also ab Vers 12. Und siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen bricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und da möchte ich direkt beim ersten Vers anfangen. Vers 12. Und siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Wenn wir das lesen, was macht das dann mit uns? Wenn wir daran denken, dass der gerechte Gott kommen wird, um uns zu vergelten, wie unser Werk sein wird, denken wir, ja, ich bin ja ganz gut, ich habe ja ordentlich was geleistet, dann werde ich ja großen Lohn empfangen. Oder denken wir vielleicht auch, wenn wir in der Bibel lesen, dass wenn man sagt, dass man ohne Sünde ist, dass man ein Lügner ist, und wenn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, bringt er dann nicht den Tod einfach für alle Menschen mit? Wie können wir bestehen vor dem gerechten Gott, wenn er doch das mitbringt, was uns gebührt? Und wenn die Bibel uns den Spiegel vorhält und sagt, ihr seid alle Sünder und der Lohn der Sünde ist der Tod, muss Gott uns dann nicht bestrafen? Wie können wir denn dem Maßstab gerecht werden, den Gott an uns anlegt? Und was haben wir denn überhaupt für eine Perspektive? Sagen wir nicht die ganze Zeit Gottes Liebe? Gottes Liebe? Wie passt das zusammen, wenn wir denken, Gott ist Liebe, aber gleichzeitig ist Gott ein gerechter Gott und vollkommen gerecht, sodass die kleinste Auflehnung gegen ihn schon die größte Folge, den Tod, für uns bedeutet? Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und damit zitiert er schon einen Psalm, das hat David gebetet, schon damals im Alten Testament. Das heißt, für Paulus war klar, es ist keiner gerecht. Schon im Alten Testament war es König David klar, keiner ist gerecht. Ist uns das bewusst, dass wir vor diesem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen können? Ist uns bewusst, dass das Gesetz wie eine Last auf uns liegt, was uns einfach nur runterdrückt in dem Sinne, weil wir einfach merken, wir werden ihm nicht gerecht, dem Gesetz, allem, was Gott für uns hat, allem, was Gott an Ansprüchen für uns hat. Und das Gesetz zeigt uns nicht nur, dass wir Böses tun, sondern dass wir auch böse sind, dass wir nicht nur böse Dinge tun, sondern wirklich, dass die Quelle des Bösen auch unser Herz ist, dass unser Herz das Böse ist. Und der heilige Gott kann nicht anders, als für so eine Schuld eine Strafe zu verlangen. Nicht, weil er irgendeiner Richtlinie oder einer Gesetzmäßigkeit untergeben wäre, sondern weil es sein Charakter ist. Er ist so gerecht, er ist so heilig, dass die kleinste Auflehnung und das kleinste bisschen Sünde in unserem Leben direkt die komplette Trennung bedeutet. Aber das Ding ist jetzt, wenn wir wissen, dass wir schuldig sind vor diesem Gott, wenn diese Schuld so groß ist und er uns trotzdem sagt, er bringt den Lohn für uns mit, dann was haben wir denn für eine Perspektive, wie gesagt? Was können wir dann tun? Und das Ding ist, wir selber können da sowieso nichts für tun. Das ist die Kernbotschaft der Bibel, wir selber können nichts tun. Wir sind ungerecht, wir sind schuldig vor Gott, aber was wir nicht tun konnten, hat Jesus für uns getan. Gottes Sohn ist selbst gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, hat dem Gesetz Genüge getan, hat es erfüllt, hat ein perfektes Leben gelebt, und dieser Jesus, er hätte jedes Recht gehabt, diese Gemeinschaft mit Gott zu verdienen. Er hätte jedes Recht gehabt, gerecht sich vor Gott nennen zu können. Und dieser Jesus, der vollkommen gerechte Sohn Gottes, Gott selbst, geht ans Kreuz und sagt, dass er für unsere Schuld stirbt. Das, was uns von ihm trennt, nimmt er auf sich und stirbt. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, für uns. Und was dann passiert ist, dass seine Gerechtigkeit, das, was er alles getan hat, wird uns angerechnet. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir es getan hätten, sondern aus Gnade wird uns das, was Jesus getan hat, wird uns angerechnet. Und das, was wir getan haben, wird Jesus angerechnet am Kreuz. Und das möchte ich nur festhalten, weil wenn es hier steht, dass wir, dass Jesus kommt mit dem Lohn, dass es nicht heißt, wir erarbeiten uns jetzt irgendwas und dann können wir stolz vor Gott stehen und sagen, hier bin ich habe alles getan, jetzt nehme ich auf, weil ich habe es ja so verdient. Nein, wir haben nichts verdient und Jesus hat alles für uns getan. Nur aus Gnade, wenn wir ihn annehmen, also unser Herrn und Retter, dürfen wir zu Gott kommen. Aber ich glaube auch, dass der Vers da nicht endet, sondern dass er auch eine tiefere Bedeutung für uns hat. Es heißt ja nicht, wenn wir Jesus unser Leben aufnehmen und dieses Geschenk der Gnade am Kreuz für uns annehmen, dass wir dann so weiterleben wie vorher. Der Tod am Kreuz gibt uns ja nicht nur eine Genugtuung für die Sünde, für unsere Schuld, sondern Jesus ist auch auferstanden, wir haben ein neues Leben und sollen auch entsprechend wandeln. Die Bibel sagt wiederholt, dass wenn wir Jesus lieben, auch seine Gebote tun. Und das heißt auch nicht, dass Jesus jetzt vorgestreckt hat eine Zahlung und jetzt arbeiten wir aber, um uns das wirklich zu verdienen. Nein, es ist vollkommen aus Gnade und das steht fest, aber trotzdem sollten wir entsprechend leben. Und ich denke, das meint die Bibel oder das meint Jesus hier mit dem Lohn. Wir können nicht Jesus einfach als Eintrittsschein für den Himmel nehmen und weiter leben wie vorher. Wir können nicht einfach seine Ansprüche mit Füßen treten, die er in unser Leben auch hat, wenn wir zu ihm gehören. Das ist kein rettender Glaube, das ist ein egoistischer Glaube, der Jesus nimmt als Eintrittsschein und dann wieder mit Füßen tritt, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Man kann nicht seine Schuld vor dem ewigen Gott bekennen und weiterleben wie vorher. Jedenfalls nicht mit ganzem Herzen. Also, wenn wir jetzt gerettet sind, möchte Jesus auch, dass wir mit ihm leben. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da spricht Paulus davon, wie die Gemeinde gebaut wird. Und ich denke, das können wir auch ähnlich auf unser Leben übertragen. Dort steht in 1. Korinther 3, ab Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, er sagt hier, für die Gemeinde gibt es keinen anderen Grund außer Jesus Christus. Und genauso für unser Leben. Wenn wir ein Leben mit Bestand führen wollen, gibt es keinen anderen Grund als Jesus Christus. Wenn wir seine Gnade nicht angenommen haben, hat unser Leben keinen Bestand. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Aber dann geht es weiter, nämlich den Anspruch, den Gott dann auch an uns hat. Vers 12 im Korintherbrief. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Erstmal bis dahin, den Rest lese ich gleich noch. Das heißt, Jesu Anspruch ist, dass wir nicht nur diesen Grund nehmen und ihn so stehen lassen, wie er ist, sondern dass wir darauf bauen und dass wir auch gut darauf bauen. Und genau das, was hier steht, dass am Ende der Tag zeigen wird und durchs Feuer geoffenbart wird, das Gericht, das heißt, das Gericht Gottes offenbart am Ende unser Werk. In der Offenbarung steht von einem Werk, das heißt unser ganzes Lebenswerk, was wir in unserem Leben auf Jesus gebaut haben. Und auch hier im Korintherbrief steht von einem Werk, das am Ende offenbar werden wird. Und dieses eine Werk wird auch von Gott gerichtet werden. Das heißt nicht, wenn wir dann nicht gut gebaut hätten, dass wir nicht in den Himmel kommen würden, dass wir nicht in die Gemeinschaft Gottes eintreten könnten. Das tun wir, wenn wir auf Jesus bauen. Das tun wir, wenn wir auf Jesus stehen. Und das zeigt auch der Ende des Vers 15 im Korintherbrief so schön. Ich lese noch mal ein bisschen vorher. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, auch wenn Gott unser Werk richtet, was wir bauen, wenn wir es auf Jesus Christus gebaut haben und Jesus Christus unser Herr und Retter ist, werden wir trotzdem gerettet werden. Und das ist eine gute Botschaft für uns, sollte uns aber trotzdem anspornen, ein gutes Werk für unseren Herrn zu bauen. Sowohl in der Gemeinde, was dieser Vers erstmal meint, aber auch für uns selbst in unserem eigenen Leben. Und wenn wir wieder zurück in die Offenbarung gehen, unterstreicht Vers 13 nochmal diese Autorität dieses Jesus, der diese Worte an uns spricht, desjenigen, der belohnt. Es steht dann in Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und diese Formulierung A und O, das kennen wir bestimmt aus dem Alltag, das heißt irgendwas Wichtiges, aber eigentlich meint es nur den ersten und letzten Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Das heißt, das ist Alpha und Omega. Das heißt, wir sehen dreimal etwas, irgendwie den Anfang und irgendwie ein Ende. Und das beschreibt Jesus selbst. Und sie beschreiben sein ewiges und erhabenes Wesen. Und wenn er der Anfang und das Ende ist, heißt es einfach, durch ihn wurde die Welt erschaffen, lesen wir, aber auch zu ihm hin wurde sie erschaffen. Und wenn er der Erste und der Letzte ist, ist er der Erste, der vor allem existiert hat, und er wird auch der Letzte sein, der in dieser Weltzeit existiert. Er ist der Ewige. Und wenn wir das festhalten, dass dieser Ewige sagt, er kommt und belohnt uns, dann können wir wieder auch die Perspektive auf uns richten. Und dann geht es weiter in Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Hier sagt meine Übersetzung, die seine Gebote tun. In einem älteren Text, und da sind sich die Übersetzungen dann eigentlich einig, steht aber eigentlich ihre Kleider waschen. Das heißt, ich werde auch mit dieser Übersetzung ihre Kleider waschen gehen. Das heißt, dort steht dann, glückselig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das heißt, Jesus nennt jemanden glückselig, der irgendwas wieder tut. Hatten wir nicht eben festgehalten, dass wir nichts tun können, dass Jesus alles getan hat? Was bedeutet es dann, unsere Kleider zu waschen? Das ist ja kein Werk, mit dem wir dann irgendwie Anrecht bekommen könnten. Oder sagt der Text das nicht so? Was bedeutet das? Worin waschen wir uns überhaupt? Und wie kann es dann sein, dass wir durch dieses Waschen Anrecht am Baum des Lebens und Zugang zu der Stadt bekommen? Und um das besser zu verstehen, was das bedeutet, möchte ich zurückspringen an den Anfang der Bibel, zur Schöpfung. Dort steht über dem Baum des Lebens in 1. Mose 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mit dem Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und später sagt er dann dem Menschen, er darf von allen Bäumen essen, außer vom Baum der Erkenntnis. Das heißt, der Mensch, der hatte damals, Adam und Eva hatten damals Zugang zum Baum des Lebens. Sie durften davon essen. Das ist so ein Symbol dafür, für das Leben, für das ewige Leben, was von diesem Baum des Lebens hervorgeht, eine Symbolik. Aber was hat der Mensch getan? Wir kennen die Bibel. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und dann, und auch nur dann, hat Gott ihn abgeschnitten. Er hat ihn aus dem Paradies getrieben und hat gesagt, nicht, dass er dann auch noch vom Baum des Lebens ist und in diesem Zustand bleibt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wir können nicht selber jetzt uns irgendwie erarbeiten, wieder zurück zu diesem Baum des Lebens zu kommen. Das hat Jesus schon alles gemacht. Und genau darum geht es auch, wenn es heißt, unsere Kleider zu waschen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unsere Waschmaschine anschmeißen und irgendwie das beste Waschmittel finden, damit unsere Kleider noch so rein werden. Nein, die Schuld können wir selbst nicht von uns abwaschen. Was hier gemeint ist, ist, dass wir unsere Kleider im Blut Jesu waschen, im Blut, was er am Kreuz für uns vergossen hat. Und nur das Blut Jesu kann die Schuld und Sünde von uns abwaschen. Und die Folge davon ist dann, dass wir wirklich gerecht vor Gott stehen. Paulus sagt, dann wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wenn wir im Blut Jesu gewaschen sind, dann sind wir gerechtfertigt vor Gott, weil Gott selbst uns rechtfertigt. Und ich finde es so interessant, dann heißt es nicht nur, ja, die dürfen dann kommen zum Baum des Lebens, so, sie haben Anrecht auf Baum des Lebens, heißt es dann. Wer mit dem Blut des Lammes, wer mit dem Blut Jesu gewaschen ist, der hat Anrecht am Baum des Lebens, weil Gott selbst ihn rechtfertigt, weil Gott selbst ihm dieses Anrecht gibt. Und dabei bleibt es nicht. Es geht nicht nur darum, einfach ein ewiges Leben zu haben für uns, wo wir uns selbst dann finden können, uns selbst erfüllen können. Nein, da gehört auch dazu, dass wir in die Stadt kommen, in das neue Jerusalem eintreten dürfen. Und in dieser Stadt ist Gott selbst Anwesen. Gott selbst erfüllt diese Stadt, sodass es sogar heißt, dass sie keine Sonne und keinen Mond braucht, weil die Herrlichkeit Gottes diese Stadt erfüllt. Das ewige Leben und die Gemeinschaft mit Gott gehen immer Hand in Hand. Deswegen, wenn wir gewaschen sind im Blut Jesu, dann geht das auch Hand in Hand, dass wir ewiges Leben haben in der Gemeinschaft mit Gott. Und so herrlich und schön dieser Zuspruch für uns ist, die wir an Jesus glauben, so schrecklich ist dann auch Vers 15, wenn wir ihn lesen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wer nicht in Jesu Blut gewaschen ist, wird nicht durch seine Gerechtigkeit identifiziert, sondern durch seine eigene Bosheit. Also nicht durch die Gerechtigkeit Jesu identifiziert, sondern durch seine eigene menschliche Bosheit, die in ihm steckt. Deine Kleider sind nicht weiß, deine Kleider sind schwarz und durchzogen mit Schuld und Sünde. Und der gerechte Lohn, den Jesus dann mitbringen wird für so jemanden, ist die ewige Verdammnis. Und dieser so jemand wird nicht in die Gemeinschaft mit Gott eintreten können. So jemand hat kein Anrecht am Baum des Lebens und darf nicht in das neue Jerusalem kommen. So jemand tut nicht nur die Wahrheit, er liebt sie auch. So das, was ich eben gesagt habe, das Herz des Menschen ist böse und wir lieben von unserer Natur her das Böse und deswegen tun wir es auch. Die Urlüge Satans im Garten Eden, warum Adam und Eva überhaupt gegessen haben vom Baum der Erkenntnis, war, dass man auch unabhängig von Gott sein kann. Dass Gott lügen würde, dass Gott uns anlügen würde, damit wir nicht so werden wie er. Das war die Urlüge. Und dieser Lüge haben Adam und Eva geglaubt und unter dieser Lüge stehen wir als Menschheit. Und wer in dieser Lüge bleibt und nicht die Wahrheit, wer nicht Jesus Christus erkennt und als seinen Retter annimmt, der wird diese Folge zu tragen haben. Und weil die Entscheidung so drastisch ist, weil die Folgen dieser Entscheidung so drastisch sind, geht es dann weiter in Vers 16 und 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus betont in Vers 16 noch einmal, dass er der Gemeinde diese Dinge gezeigt hat und dass sie für uns sind, dass es gut ist, wenn wir auf sie hören, wenn wir sie in unserem Herzen bewahren. Und Jesus stellt ja auch nochmal klar, wer er überhaupt ist. Er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und im Griechischen steht dort etwas, was nochmal wirklich betont. Das setzt eine Bestärkung auf das Ich. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Er ist die Wurzel Davids. Aus ihm ist David hervorgegangen. Er ist derjenige, der alles hier erschaffen hat, durch den alles erschaffen wurde. Und er ist aber auch der Spross Davids. Dem Mensch nach ist er ein Nachkomme Davids. Von seinem göttlichen Wesen hat er David erschaffen und ist die Wurzel Davids. Von seinem menschlichen Wesen stammt er von David ab. Und er ist auch der leuchtende Morgenstern. Der Morgenstern zeigt an, wann Tag wird und ist so ein Indikator darauf und gibt uns Hoffnung, der Tag kommt. Und Jesus ist unsere Hoffnung. Auf ihn hoffen wir und an ihm halten wir fest. Er ist dieser verheißene Retterkönig schon im Alten Testament. Und er ist der Morgenstern, der anzeigt, es wird der Tag kommen, der Tag des Herrn. Und die Reaktion der Gemeinde auf diesen Jesus, wenn er sagt, er wird bald kommen und er ist der, der verheißen wurde in der ganzen Bibel im Alten Testament und der sich gezeigt hat im Neuen Testament, die Reaktion der Gemeinde ist dann, komm. Die Reaktion der Gemeinde ist eine Sehnsucht nach diesem Jesus. Die Sehnsucht der Braut, der Gemeinde nach ihrem Bräutigam, nach Jesus. Und das ist unser Ziel, das ist unsere ewige Perspektive, diesen Blick auf Jesus und dass Jesus einmal wiederkommen wird zu uns, aber auch um die Welt zu richten. Und deswegen, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, noch gibt es eine Gnadenzeit und noch gibt es Zeit für Umkehr. Und deswegen geht mit diesem Ruf, komm Herr Jesus, auch immer ein Ruf zur Buße, den denen gegenüber, die noch nicht an ihn glauben. Wir lesen hier von einem Segen, von einem ewigen Leben mit Gott in Vers 14 und von einer ewigen Verdammnis von Menschen, die draußen bleiben müssen, Vers 15. Wie egoistisch wären wir dann, wenn wir sagen, Jesus, komm, und dann bleiben wir in unserem stillen Kämmerchen und warten und warten und warten. Nein, lass uns rausgehen und lass den Menschen, die noch nicht diese ewige Perspektive haben, aufzeigen, wer Jesus für sie ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung, Jesus Christus lebt, er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Und in dem Vers steht, dass es das Wasser des Lebens bei Jesus umsonst gibt. Es ist nichts, was man jetzt irgendwie mitbringen müsste. Es gibt keinen Haken an diesem Vertrag. Wenn wir heute sehen, irgendwas ist umsonst, dann fragen wir immer, wirklich? Wirklich? Müssen wir dann nicht irgendwie noch ein Newsletter abonnieren oder irgendwas? Nein, das Wasser des Lebens ist umsonst. Er hat die Schuld bezahlt. Wer zu ihm kommt, der wird nicht abgewiesen. Nicht, weil ich das sage, weil er das selbst in seinem Wort verspricht. Was hält uns ab als Gemeinde und auch mich ganz persönlich? Was hält uns ab, diesen Jesus rauszutragen in die Welt? Und das heißt nicht, dass wir jetzt in den nächsten Flieger gehen müssen, Missionar werden und dann der ganzen Welt, in Afrika, Asien, vielleicht Südamerika, den unerreichten Völkern von Jesus erzählen. Nein, es fängt in unserem Umfeld an. Sind wir Zeugen dieser Hoffnung? Verkündigen wir sie auch mit Worten? Erzählen wir den Menschen von Jesus? Und so wie ich das sage, genauso schwer fällt mir das im Alltag auch. Ich rede das genauso zu mir wie zu euch. Aber warum fällt uns das so schwer? Steht hier nicht die Braut und der Geist und die Braut? Ist es nicht der Geist, der in der Gemeinde, in jedem Gläubigen wirkt und auch ruft, sowohl zu Jesus kommen, als auch die Sünder zur Umkehr ruft? Lass uns mutig sein und diese Botschaft wirklich in die Welt hinaustragen. Die Menschen brauchen diesen Jesus. Sie erkennen nicht, dass sie durstig sind, aber wenn sie es erkennen, wenn wir es ihnen sagen und ihnen zeigen, da gibt es wirklich eine Quelle, die ist unerschöpflich, dann können sie umkehren. So viel ist in der Welt, ja, du brauchst noch das, du brauchst noch das, du brauchst noch das. Und immer, wenn man das erreicht, denkt man, das war es jetzt doch nicht. Dann kommt man ans Nächste, dann kommt man ans Nächste. Wir suchen Quellen, die uns, ja, die unseren Durst stillen, aber finden sie nicht, weil Jesus die einzige Quelle ist, die unseren Durst stillt. Und hier steht, dass er jetzt, also im Vers steht, dass wir jetzt schon kommen sollen. Jetzt gilt es, dass wir zu ihm kommen können und jetzt können wir schon dieses neue Leben empfangen. Wir können jetzt schon Wasser des Lebens bei Jesus bekommen. Wir brauchen keine ausgeklügelten Konzepte dafür. Wir müssen einfach nur unsere Hoffnung und die Wahrheit verkündigen, die in der Bibel steht. Wir weisen nicht auf irgendwas, auf uns selbst hin und wetten damit Anziehungskraft. Wir weisen auf den hin, der die größte Anziehungskraft überhaupt hat. Wir brauchen nicht noch ein Lebenskonzept der Welt anzubieten, was ja genau das gibt, was sie sich selbst schon am besten ausgedacht hat, ein Lebenskonzept, was hier das Leben so viel wie möglich auskostet und die Ewigkeit vergisst. Das brauchen wir nicht. Und Paulus nennt sogar Leute, die das tun, die nicht die Auferstehung der Toten, die Ewigkeit als Perspektive haben, die nennt er die elendsten unter allen Menschen. Wie elendig wären wir, wenn wir nur Konzepte vermitteln würden für dieses Leben und nicht auf unsere ewige Perspektive, auf Jesus und auf unsere Hoffnung hinweisen und sie in die Welt hinaustragen. Und wenn du hier sitzt und vielleicht schon lange in der Gemeinde bist oder vielleicht schon lange in die Kirche gehst und jetzt zufällig hier bist und das hörst, aber Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann gilt die Einladung für dich. Gott ist ein heiliger Gott. Ja, Gott wird richten. Aber noch leben wir in einer Gnadenzeit und Gott ist auch Liebe. Es gilt für dich, dass du kommen kannst und das Wasser des Lebens umsonst nehmen kannst. Wenn du hier sitzt und noch nicht Jesus dein Herr ist, dann gilt die Einladung für dich. Komm, komm zu Gott. Deine Schuld ist bezahlt. Lass dich versöhnen mit Gott. Demütige dich und kehre um. Er wird dir ewiges Leben schenken. Es ist nicht nur so ein schwammiges Ding, oh ja, wird er es vielleicht? Nein, er wird es, weil er es verheißt und was er verheißt, ist es treu. Und das wird er auch einhalten. Und glaub nicht die Lüge, dass du zu viel in deinem Leben vermasselt hättest, dass es zu spät wäre, umzukehren. Wenn der perfekte Sohn Gottes, Gott selbst, am Kreuz stirbt und sein Blut vergießt, dann ist es genug, um alles wegzuwaschen in deinem Leben. Das Opfer Jesu kennt kein Limit an deiner Sünde, es kann alles wegwaschen, wenn du zu ihm umkehrst. Die nächsten beiden Verse betonen nochmal die Wichtigkeit des Buches und dass wir es nicht verfälschen sollten. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen aus Zeitgründen, sondern direkt zu Vers 20 springen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und Jesus sagt jetzt zum dritten Mal in diesem Kapitel, das erste Mal haben wir nicht gelesen, das war nicht in unserem Text, aber er sagt zum dritten Mal, dass er bald kommen wird. Aber mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt mal den Elefanten im Raum ansprechen, Jesus sagt die ganze Zeit, dass er bald kommen wird, aber wie lange ist denn das her? Wurde die Offenbarung nicht im ersten Jahrhundert geschrieben und leben wir jetzt nicht fast 2000 Jahre später? Könnte man dann nicht zu Recht die Frage stellen, wo bleibt er denn? Wenn uns jemand sagt, dass er bald kommt und er kommt 2000 Jahre nicht, machen wir uns dann nicht irgendwie Sorgen und denken, er kommt irgendwie doch nicht? Aber ich glaube nicht, dass es, ich glaube eher, dass es darum geht, dass wir in dieser ständigen Erwartungshaltung leben, dass Jesus kommen kann und kommen wird. In Matthäus 24 und 25, wenn wir uns Jesu Aussagen und Gleichnisse anschauen, spricht er immer wieder davon, dass wir wachsam sein sollen, dass wir auch drauf schauen sollen, was für Indizien gibt er uns an die Hand, um zu schauen, wann dieses Ende, von dem die Rede ist, nahe kommt. Aber auch, dass wir treu sein sollen. Und dort ist in einem Gleichnis die Rede von einem Knecht, der sagt, mein Herr, der kommt ja nicht. Und dann lebt er zügellos und ist böse zu seinen Mitknechten und wird dann von der Wiederkunft seines Herrn überrascht und der Herr bestraft ihn heftig. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wie gesagt, auch wenn wir Indizien haben, aber wir wissen den Tag nicht, wann er wiederkommt. Und ich denke, es geht Jesus darum, dass wir in dieser ewigen, dass wir in dieser ständigen, in diesem ständigen Bewusstsein, dieser ewigen Perspektive leben, dass er wiederkommen kann und wiederkommen wird. Dass wir mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit leben. Und am Ende möchte ich auch dir noch die Frage stellen, der du schon an Jesus glaubst, ganz persönlich, wie ist deine Reaktion darauf, wenn Jesus sagt, ich komme bald? Damit können wir ganz einfach prüfen, wie unsere Perspektive ist. Kannst du mit Johannes sagen, ja, komm, Herr Jesus, mit allem, was dazugehört, auch das Gericht, ewiges Leben, ewige Verdammnis, aber auch die Herrlichkeit bei ihm, die Gemeinschaft, die Vollkommene mit ihm? Oder ist deine Antwort eher, ja, es ist ja alles schön und irgendwann möchte ich da auch hinkommen, ja, auf jeden Fall, aber noch ein bisschen Karriere machen, noch möchte ich eine Familie gründen, möchte meine Kinder erwachsen sehen, möchte vielleicht Enkel, Urenkel vielleicht sogar in meinen Armen halten. Ich möchte nur dies oder jenes Land bereisen, ein Haus bauen oder was auch immer dir einfällt. Gibt es noch was du hier machen willst, bevor Jesus wiederkommt? Oder kannst du von ganzem Herzen sagen, komm, Herr Jesus? Lässt du deine Perspektive trüben durch das, was die Welt dir geben kann, durch die Reichtümer dieser Welt? Oder ist deine Perspektive auf das Ewige ausgerichtet? Dass du dir nichts Schöneres vorstellen kannst, als wenn Jesus kommt und auch, dass er seine Gerechtigkeit bringen wird. Und wenn deine Perspektive auf die Ewigkeit ausgerichtet ist und du auch weißt, Jesus würde wiederkommen und seinen Lohn bringen, ja, ich bin gerechtfertigt, komplett durch Gnade. Wenn du aber diese Perspektive auf die Ewigkeit hast, dann wirst du auch zusehen, dass du weise baust. Dann werden wir zusehen, dass wir weise bauen auf dem Fundament, was Jesus Christus ist. Und wir wissen auch, er wird kommen, er wird ewiges Leben und ewige Verdammnis mitbringen für die, die an ihn glauben und für die, die ihn abgelehnt haben. Aber noch ist dieser Schnitt nicht da, noch ist diese Festlegung nicht da und noch gibt es Zeit für Umkehr. Wenn wir diese Perspektive im Kopf haben, fängt da nicht unser Herz an zu brennen, fängt sie nicht an zu brennen für unsere Gemeinde, für seine Gemeinde, nicht unsere, und fängt sie dann nicht an zu brennen für die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen? Wollen wir ihnen dann nicht von Jesus erzählen und Zeugnis für sie sein? Oder drehen wir uns die ganze Zeit um uns selbst, um unsere eigenen Probleme? Und ich glaube, dass Gott unsere Probleme ernst nimmt. Auf jeden Fall nimmt er sie ernst. Aber ich glaube auch, dass Gott uns zeigen möchte, was ihm auf dem Herzen liegt. Nicht nur, was uns auf dem Herzen liegt, sondern was ihm auf dem Herzen liegt. Und dass seine Anliegen zu unseren Anliegen werden. Und ist es dann nicht unser größtes Anliegen, die Menschen um uns herum zu erreichen und diese Wahrheit, die wir haben, diese herrliche Wahrheit, diesen Gott, der gleichzeitig gerecht ist und gleichzeitig so eine vollkommene Liebe ist, dass er selbst zu uns ans Kreuz geht, wäre es uns dann nicht das größte Anliegen, diesen Gott zu verkünden und auf seine Wiederkunft vorzubereiten? Und ich möchte uns alle und als erstes mich selbst, mir fällt es genauso schwer, ermutigen, dass wir unsere Perspektive neu auf diese Ewigkeit ausrichten. Dass uns bewusst wird, dass es eine Ewigkeit gibt und dass es irgendwann diesen Schnitt geben wird. Aber auch die Perspektive aufs Kreuz zu richten. Die Hoffnung für die Welt. Wenn wir uns zum Kreuz bekehren, dann gibt es ewige Hoffnung, gibt es ewige Perspektive. Deswegen möchte ich uns fragen, dass wir uns selbst prüfen und auch dem Herrn mit Mut nachfolgen. Wir lesen hier, der Geist Gottes spricht mit der Gemeinde. Der Geist Gottes lebt in uns. Wir müssen es nicht alleine machen, der Geist Gottes ist mit uns und schenkt uns diese Kraft. Und wir dürfen wissen, dass Jesus bei uns sein wird in dieser Gnadenzeit, bis zum Ende dieser Gnadenzeit. Nicht, weil ich es sage, sondern weil er selbst es sagt, weil er selbst verspricht, ich werde bei euch sein, bis an das Ende der Weltzeit. Bis dieser Schnitt kommt, wird er bei uns sein und dann werden wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Und wenn wir dann morgens aufwachen und uns fragen, was der Grund ist, warum wir überhaupt aufstehen sollten, dann können wir im Glauben sagen, nicht weil wir es fühlen, sondern weil wir es glauben und es fest in unserem Herzen verankert ist und wir auf der Wahrheit Gottes stehen. Ich möchte die Gnadenzeit des Herrn voll ausschöpfen und sein Reich in dieser Welt bauen, wo auch immer Gott mich heute hinstellt. Amen.
Wir singen das nächste Lied, Ewigkeit, kommt jetzt auch.